Inklusiver Leben, ein Podcast der Projektgruppe Inklusion Eppelheim. Die Projektgruppe Inklusion Eppelheim ist eine rein ehrenamtliche, von der Stadt Eppelheim unterstützte Aktionsgruppe. Wir streben die uneingeschränkte Teilhabe von Menschen mit Einschränkungen oder Behinderungen in allen Lebensbereichen an. Mehr über uns auch unter www.eppelheim.de, Familie, Kultur, Inklusion. Mein Name ist Siegfried Köhler. Ich begrüße Sie zur Folge 9. Sie lebt und arbeitet in Mannheim, ist sowohl studierte Geisteswissenschaftlerin als auch Modedesignerin. Sie kreiert sehr erfolgreich und preisgekrönt Mode für Menschen mit und ohne Behinderung, begreift sich selbst als sozialpolitische Designerin und behauptet, Inklusion ist ein Garant für Erfolg. Hallo und herzlich willkommen, Claire Comeau.
Hallo, vielen lieben Dank, dass ich da sein darf.
Sehr gerne, Frau Comeau. Als ich Sie angesprochen habe und eingeladen habe, haben Sie ganz spontan und mit sehr freundlichen Worten zugesagt. Da konnte ich schon raushören, da ist jemand sehr interessiert und aufgeschlossen. Vielen Dank also, dass Sie gekommen sind, zumal ich weiß, dass Sie ja stark und vielseitig beschäftigt sind.
Ja, das stimmt. Ich kann mich auch ziemlich gut noch daran erinnern, als Sie angerufen haben. Tatsächlich, da war ich bei uns im Laden und mich hat es auch ziemlich positiv abgeholt, dass Sie da mit voller Leidenschaft gesprochen haben. Ich glaube, deswegen konnte ich das auch einfach nur wieder erwidern und habe mich gleich wohlgefühlt.
Hat Sie das ermuntert?
Ja, total.
Mal zu gucken, was die da so machen in Eppelheim mit ihrem Podcast. Ja, schönen Dank. Frau Comeau, aus den Stichworten bei meiner Vorstellung, beim Intro, ist ja schon klar geworden, da wird nicht nur designt bei Ihnen, sondern da geht es um mehr. Und es gibt auch einen spannenden Zusammenhang zum Thema Inklusion. Aber der Reihe nach. Frau Comeau, können Sie zunächst ein bisschen was zu Ihrem Mode-Startup und zu Ihrem Label sagen?
Ja, klar, natürlich gerne. Fangen wir vielleicht vor 2 Jahren an. Da habe ich die Entscheidung getroffen, mich selbst zu verwirklichen und habe ein Modelabel gegründet. Und das Besondere an dem Modelabel ist, dass ich Mode verbinde und auch was Soziales tun möchte. Das heißt, ich habe eine Kollektion entwickelt für Menschen mit und ohne Behinderung, mit dem Schwerpunkt vorerst Rollstuhlfahrer, Rollstuhlfahrerinnen, weil die natürlich ganz andere Bedürfnisse, körperliche Bedürfnisse haben, auch dadurch, dass sie dauerhaft sitzen. Und wollte aber, dass es nicht wieder eine Kollektion ist, die dann nur auf diese Spezialisierung eingeht, sondern wirklich für alle tragbar ist, dass ich auch selber meine Mode tragen kann. Und deswegen ist in dem Moment eine inklusive Modekollektion entstanden, die nicht adaptiv ist, sprich nicht rein auf die Körper, auf die unterschiedlichen Körper eingeht, sondern auch Vorzüge für Personen ohne Behinderung hat. Das ist so das grobe Konzept.
Ja, aber am Anfang standen Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer als Zielgruppe vor Augen und dann hat sich das weiterentwickelt, wenn ich es richtig rausgehört habe, vor dem Verständnis oder der Hintergrundidee, ja, eigentlich sollte Mode für alle sein. Und wenn sie dann auch für Menschen mit Behinderung tragbar ist und sogar schick ist, was hergibt, umso besser. Ist das so die Gedankenlinie, die sie da umtrieben hat?
Genau, es war natürlich für mich auch der beste Einstiegspunkt, weil ich mit Rollstuhlfahrer, Rollstuhlfahrerinnen schon eher Berührungspunkte hatte als zum Beispiel mit blinden Personen. Das kam aber dann im Laufe der Zeit, weil also vielleicht zu mir, ich persönlich habe keine Behinderung. Ich habe auch jetzt niemanden in meinem engen Familienumkreis, der da ausschlaggebend war in dem Punkt. Deswegen bin ich da als Neuling reingekommen und der erste Tag, als ich mich damit beschäftigt habe, da ging es wirklich darum, Kontakte zu knüpfen mit Vereinen etc. Und der erste Verein, der wirklich an meiner Seite war, war die Arbeitsgemeinschaft Barrierefreiheit, die eben für räumliche Barrierefreiheit in der Region sorgt und das natürlich auch mit vielen Rollstuhlfahrerinnen.
Die ist wo angesiedelt? Mannheim?
Genau, Weinheim? In Mannheim.
In Mannheim schon, dort wo Sie auch aktiv sind.
Genau.
Frau Comeau, das Ganze kommt natürlich nicht aus dem Nichts. Sie haben es schon angedeutet. Sie haben sich auch vom Fachlichen her mit einem Studium an der renommierten Designhochschule in Pforzheim vorbereitet. Jetzt haben Sie aber auch, wenn ich richtig recherchiert habe, habe ich natürlich im Vorfeld gemacht, als erstes Politikwissenschaft und Geschichte in Mannheim studiert. Und jetzt ist es so, weil ich selbst ja auch ein wenig mit Menschen in Berufsorientierungsphasen, Neuorientierungsphasen beruflich zu tun habe, weiß ich, dass das eine eher seltene Kombination ist. Wie kam es denn dazu?
Also wirklich begründen, glaube ich, kann ich es nur durch meine Oma. Meine Oma war schon immer auch eine Art von Vorbild, war Theaterschauspielerin, aber war auch politisch engagiert und hat bei uns, also ich bin in Sinsheim groß geworden und hat dort das Thema Frauenwahlkreis mit aufgebaut. Also es war so ihre Leidenschaft, sich dafür einzusetzen. Sie war Schöffin, also es war wirklich, sie war so umtriebig und mich hat das immer fasziniert, dass sie einfach jede Leidenschaft und jede Faszination, die sie gefunden hat, auch wirklich ausgeübt hat. Sie hat nicht immer nur darüber gesprochen, sondern sie hat gehandelt. Und das fand ich einfach richtig schön. Und als dann in der Schule dann immer diese berühmte Frage kam, was willst du mal werden? Und alle wollten Arzt werden, Tierarzt oder was weiß ich. Und ich saß so da und dachte mir so, ja nee, da fühle ich mich überhaupt nicht wohl. Und dann habe ich auch erstmal gar nicht geantwortet. Und dann bin ich nach Hause gestapft zu meiner Oma und habe ihr das so erzählt. Und dann so, ja, was möchtest du denn werden? Dann habe ich halt mit 12 gesagt, ich will entweder Bundeskanzlerin werden oder Karl Lagerfeld. Und dadurch ist dann natürlich auch diese Entscheidung entstanden, nach dem Abitur dann erstmal Geschichte und Politik zu studieren. Und war dann aber ein bisschen, würde ich mal behaupten, zu theoretisch. Ich habe das natürlich auch gerne angewandt im Café.
Entschuldige, wo haben Sie es studiert?
In Mannheim.
In Mannheim
ja, genau. Ja, ich bleibe meiner Stadt treu.
Ja, Mannheim hat ja auch was, das politikwissenschaftliche Studienangebot, so einen gewissen Schwerpunkt, nicht? Ne? Ja.
Genau. Mhm. Und mir war es einfach zu trocken. Mhm. Und auch als ich dann raus bin ins Café und darüber gesprochen habe mit den Gästen, die ich bedienen durfte, man hat gleich gemerkt, dass da einfach ja ein Politikverdruss besteht und man eine Abwehrhaltung hat. So, oh Gott, Politik will ich mich ja nicht mit beschäftigen. Ist ja irgendwie auch ein böses Wort fast schon. Und dadurch habe ich halt gemerkt, dass das Studium nicht das Richtige ist. Ich brauche ein anderes Medium und bin dann der zweiten Sache gefolgt, nämlich Mode, und bin in Pforzheim gelandet. Ja.
Das ist schon ein interessanter Entwicklungsweg. Ja. Und ich habe jetzt natürlich herausgehört, weil das ist, wenn man über Sie liest, und da gibt es nun schon doch einiges zu lesen, das ist eine interessante Geschichte und das kommt auch nicht von ungefähr. Aber die Oma ist Leitfigur, fast schon, habe ich rausgehört, ein bisschen Identifikationsfigur. Da geht ein muss ich jetzt so sagen, weil wir ja nicht zu sehen sind, da war gerade ein besonders freundliches Lächeln, umspielte da ihr Gesicht. Das ist die Oma ist sehr positiv mit Ihnen verbunden, ja, so gedanklich und als Leitbild.
Ja, definitiv.
Kann man so sagen.
Mhm. Ja. Also ich würde auch sagen, dass es tatsächlich neben meiner Mutter so mein Anker in der Familie war. Also sie ist leider nicht mehr bei uns, aber sie hatte ein tolles Leben. Also es ist irgendwie gar nicht schwer, auch darüber zu sprechen, weil sie ihr Leben gelebt hat und sie war glücklich. Und das einfach, das mitzunehmen in mein eigenes Leben, ist halt schön. Und deswegen denke ich da ziemlich oft dran.
Vorreiterrolle, Selbstverwirklichung, vielleicht auch gewisses feministisches Selbstbild, kreativ gestalten. Das sind so gerade meine Gedankenblitze, mir so in den Kopf kommen, wenn ich sie so spreche. Ja, sehr interessant, dieser Weg, den Sie da eingeschlagen haben. Auf jeden Fall sind Sie inzwischen, Frau Comeau, eine äußerst erfolgreiche junge Unternehmerin. Ich habe schon anfangs angesprochen, Sie haben renommierte Preise eingeheimst und versuchen, sozialpolitisch mit modischen Elementen zusammenzubringen. Oder wie ist Ihre Selbsteinschätzung als sozialpolitische Designerin zu verstehen? Da vielleicht noch ein paar Gedanken dazu, bitte.
Also ich habe es ja schon so ein bisschen angesprochen, dass ich diese politischen Themen oder auch diesen Politikverdruss mit ins Designstudium genommen habe und halt einfach Mode als Medium für mich rausgesucht habe. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass Mode nicht nur schön ist. Mode ist, klar, einerseits jetzt die Funktion, uns einzukleiden, dass wir nicht frieren, aber es ist halt auch wirklich eine emotionale Sache, weil wir uns selber damit ausdrücken. Ja. Mhm. Aber man kann damit halt auch wirklich etwas bewegen. Also ich merke das selber bei mir im Unternehmen beziehungsweise mit dem Label. Jede Entscheidung, die ich treffe, ist sowohl eine soziale als auch eine politische. Das heißt, wo kommt mein Stoff her, wie wird produziert? Mhm. Alles, was Unternehmen oder auch was Privatpersonen tun, kann eine politische Entscheidung sein. Und deswegen war es mir halt wichtig, mich nicht nur als Modedesignerin rauszukristallisieren, weil ich auch eher sage, dass ich kommuniziere, aber ich jetzt keine Kommunikationsdesignerin bin, die visuelle Dinge macht, sondern ich mache das Rundum-Paket. Deswegen Designerin und nicht Modedesignerin. Und das Sozialpolitische, das ist einfach ja, das Thema, das alles begleitet, was ich tue.
Ja, ja, ist auch rauszuhören. Sie sehen sehr häufig und sehr stark den gesamtpolitischen Zusammenhang. Man produziert und kreiert nicht in freiem Raum. Ja? Man hat Materialien, Stoffe, man ist Chefin, hat Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, denen es darum geht, gerecht zu werden. Da muss man ja auch ein Selbstverständnis von haben. Wie sehe ich mich in der Gesellschaft? Ja, wie positioniere ich mich? Wie gehe ich mit anderen um? Und das klingt so ein bisschen an, dass das sie da mit umtrieben hat oder umtreibt und auch mit immer so in ihren Überlegungen und Entscheidungen eine ganz große Rolle spielt. Sehe ich richtig so, ne?
Definitiv. Also ich bin auch ein großer Verfechter davon, dass man alles ganzheitlich betrachtet, also jede Entscheidung, die ich treffe oder aber auch alles, was um uns rum passiert, hat nicht nur eine Seite. Dieses Schwarz-Weiß-Denken funktioniert einfach meiner Meinung nach nicht. Und man muss sich auch die Zeit nehmen, die Dinge mal aus anderen Standpunkten aus zu betrachten, weil jeder bringt seine eigene Erfahrung mit. Und zum Beispiel auch das Thema Mitarbeiter. Natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach nur aus meiner Perspektive auf eine Aktion reagiere, kann das total falsch sein, weil ich nicht verstehe, dass dahinter eine ganz andere Geschichte steckt. Das heißt, deswegen, also das ist auch so das Ziel von mir, zu sensibilisieren, und deswegen sage ich auch immer, ich möchte, dass man mit meiner Bekleidung lernt, wahrzunehmen, was um einen rum passiert, weil wir wurden auch zum Beispiel im Modestudium darauf ausgebildet, Emotionen im Raum wahrzunehmen. Das heißt, in jeden Raum, in den ich gehe, ich spüre sofort, wer ist angespannt, wer fühlt sich wohl, wen könnte ich vielleicht unterstützen, indem ich vielleicht auch eine Frage stelle, geht es ihm gut, etc.
Genau.
Und das kann Mode vorantreiben, meiner Meinung nach, weil sie auch diese Emotionen auslebt, ausführt.
In eine Form bringt, in ein Bild bringt.
Ja. Ja.
Das ist ja auch das, was man so als Schwingungsfähigkeit, also auch positives, affektiertes oder nicht affektiertes, sondern positive Affektion nimmt, wahrnehmen, Resonanzbrücken bauen, verstehen und ins Ausdrucksverhalten. So in meinem Verständnis gehört eben nicht nur Sprache, Gesten, sondern auch die Form, wie kleide ich mich, wie ist der Raum gestaltet und insgesamt entsteht was Atmosphärisches im besten Fall, dass es ermöglicht, sich wohlzufühlen, kreativ zu sein. Ja?
Ja.
War jetzt eine laienhafte Einschätzung,
nee, sehr gut.
Aber so stelle ich es mir ein bisschen vor. Ich habe auch, als Sie das so sagten, ging mir so durch den Kopf, in den Geisteswissenschaften, die Sie ja auch studiert haben, ich komme auch ein bisschen aus der Ecke, da würde man ja auch von Selbstwirksamkeit sprechen, einerseits, aber auch von Perspektivübernahme andererseits und so in dem Dialog sich zu bewegen, nicht?
Ja.
So in etwa. Aber ich glaube, das wäre jetzt eine extra Abteilung,
ja,
die man da vertiefen müsste.
Ja.
Lassen Sie uns nochmal, aber ein spannender kleiner Exkurs, finde ich.
Definitiv.
Nochmal kurz zurückkommen mit einer Frage. Frau Comor, kann man so jetzt halb zusammengefasst, wir haben ja noch ein paar andere Punkte, sagen, es geht nicht nur um Mode für Menschen mit Behinderung, sondern auch um die oder um eine Botschaft.
Ja, definitiv. Also ich sehe Mode wirklich als Kommunikationsmittel. Deswegen, das habe ich auch, oder deswegen habe ich Mode gewählt, weil ich einfach zeigen möchte, Mode kann mehr. Und ja, es ist wirklich so, dass die Botschaft fast schon mehr im Vordergrund steht als die Mode. Die Mode ist halt einfach da, sie ist unser alltäglicher Begleiter, deswegen macht es es einfacher, damit in Themen einzusteigen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel erkläre, worum es in meinen Produkten geht, werde ich immer erstmal angeguckt. Aber es ist halt nicht, wie als würde ich mit dem erhobenen Zeigefinger kommen und sagen, oh, ihr müsst das und das machen, sondern es ist so, ah ja, spannend. Mode braucht es sozusagen, um mal über Behinderung zu sprechen. Und dadurch catche ich die Leute. Deswegen sage ich halt Kommunikationsmittel. Und in dem Moment, wie gesagt, steht die Botschaft wirklich im Vordergrund.
Ja. Da setzen Sie Impulse.
Ja. Ja,
und das löst dann im besten Fall was aus.
Ja, definitiv. Ja. Also, Entschuldigung, dass ich Sie unterbrochen habe. Aber
ja, nee,
das ist mir gerade genau dabei eingefallen, weil wenn ich mit Menschen spreche, überfordere ich sie manchmal teilweise auch. Das heißt, die fangen wirklich an, also man sieht ihnen das an, es fängt an zu rattern im Kopf.
Mhm.
Und dann gehen die erstmal so ihre Wege und kommen aber 1 bis 2 Wochen später und sagen auch, sie haben mich wirklich gecatcht mit ihrer Frage. Ich habe da jetzt eine gewisse Zeit gebraucht, um mir meine Gedanken zu machen. Ich würde gerne den und den Punkt noch mit ihnen besprechen. Es ist zwar vielleicht jetzt nicht so, dass es eine klassische Kundenbeziehung dadurch ist oder sie vielleicht überhaupt gar nicht kaufen, aber das Ziel, was ich wirklich vorhabe zu erreichen, nämlich dass sie sich über Inklusion Gedanken machen, über das Thema Behinderung, habe ich erreicht. Was will ich mehr?
Ja, es ist ja auch, gut, wir bewegen uns ja auch jetzt auch vom Verein her oder von unserer Projektgruppe her. Wir sind ja kein eingetragener Verein, sondern städtische Projektgruppe. Bewegen wir ja uns auch immer so in diesen Kommunikationsprozessen. Und das ist schon eine ungewöhnliche Art und Weise. Da ist eine Modedesignerin, die spricht dann über Kommunikation, über Menschen, macht Mode für Menschen mit und ohne Behinderung, setzt Impulse und löst aber eine ganz andere Geschichte, wie passt mir dieses Stück jetzt, ist es die Farbe richtig? Nee, die verlangt, dass ich jetzt drüber nachdenke, ob Inklusion, Teilhabe, Teilgabe eine gute Sache ist. Ja? Das ist nicht so eine einfache Kaufentscheidung, da muss man erstmal sortieren. Und wenn dann irgendwo im Hinterkopf geklickt hat, getriggert wurde, dann kommt man nochmal auf sie zu. Das ist so die Erfahrung, die sie immer mal wieder machen. Ja? Ja. Interessant.
Ja, es ist aber auch nicht immer einfach, muss ich gestehen. Also es ist natürlich immer ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt. Deswegen.
Wo gibt es Widerstände oder gibt es Irritationen?
Ja, also es ist, wenn ich das Thema Behinderung reinspiele und Menschen mit dem Thema vielleicht noch keine Berührung hatten, dann schrecken die erstmal so zurück und sagen, ah, dann betrifft mich die Mode ja nicht. Was
habe ich jetzt damit zu tun?
Genau, warum, dann kaufe ich die Mode gar nicht, und dann geht es wirklich darum, sie ein bisschen ranzuführen. Fühlen sie doch erstmal, oder was können sie sich denn vorstellen, was das für sie für Vorteile hätte, wenn es inklusiv ist. Und dann verstehen die Leute plötzlich, ah ja, Inklusion bedeutet nicht nur das Thema Behinderung, Inklusion bedeutet alle.
Ja. Ist natürlich ein intellektueller Anspruch. Gehen nicht alle drauf ein, aber ist natürlich vom Ansatz her eine hochspannende Geschichte. Und ich finde, also mich beeindruckt es schon mal, auch an der Stelle des Gesprächs, das muss ich schon mal so sagen, habe ich jetzt auch noch nie so pointiert rausgehört. Aber ich würde gerne noch so ein bisschen in der Spur bleiben. Klar, Sie sind Unternehmen, erfolgreich, haben halt schon anfangs nochmal gesagt, aber. Botschaft ist jetzt gerade meine Gedankenbrücke. Sehen Sie sich auch als Künstlerin, Frau Cormont? Ich frage deshalb, weil in meinem Verständnis Kunst ja nicht nur von Können kommt, Machen, sondern auch von Kunde, von Botschaft. Ich denke, es ist eigentlich sogar nicht erst seit Beuys der eigentliche Ursprung, Kunst mit Kunde. Gibt es da eine Verbindung bei Ihnen?
Also ziemlich gute Frage. Das war natürlich auch eine Frage, die ich mir vor 2,5 Jahren gestellt habe, als ich gegründet habe. Oder wie definiere ich mich selber als Gestalterin in dem Moment?
Darauf wollte ich raus, genau.
Und ich habe für mich entschieden, dass der Bereich der Funktion im Vordergrund steht, auch zusätzlich zu dem Design, zur Ästhetik. Deswegen definiere ich mich eher als Designerin als Künstlerin, weil Kunst ist natürlich auch das Thema Botschaft, Emotionen, aber die Funktionen sind nicht klar deutlich. Es ist einfach eine Ästhetik, die auch schwingt in dem Moment. Aber bei meinen Produkten ist zum Beispiel auch so, ich habe zum Beispiel eine Tasche etwas weiter nach oben versetzt und jeder denkt, oh ja, ist einfach mal eine neue Position für eine Tasche. Aber dabei hat die Tasche die Funktion, dass eine Frau im Freundesfamilienkreis, die hat einen gelähmten Arm und die kann ihren gelähmten Arm in diese Tasche einhängen und den noch funktionsfähigen Arm benutzen, ohne dass sie eine Schlinge tragen muss. Das heißt, sie wird nicht auf den ersten Blick als eine Person mit Beeinträchtigung definiert. Und darum geht es auch, dass der Stempel weg ist. Und deswegen, das ist eine Funktion und das funktioniert nur durch Design.
Aber sicher nicht im Sinne von kaschieren, sondern im Sinne, eine Funktion schaffen.
Genau.
Das ist die Tasche, ich schaffe eine Funktion. Was brauche ich denn, eine Schlinge? Tue ich Hand, Arm rein, ist gut aufgehoben. Und mit der anderen habe ich entsprechende Möglichkeit, dran zu fummeln oder aufzumachen. So, so ist die Idee bei der Geschichte.
Ja. Und für mich zum Beispiel, jetzt als Person, die das gar nicht betrifft, körperlich eine Behinderung zu haben, ist ideal für mein Handy. Weil eine Hosentasche ist blöd, setze ich mich drauf zum Beispiel oder so Sachen. Also plötzlich macht es Sinn für alle.
Und zwar unabhängig davon, ob man behindert ist oder nicht. Wobei Behinderung ja auch breit gefächert ist. Ja, wenn ich sie so angucke und mich weiß, Das ist ein bisschen banal, ich gebe es zu, aber wir haben ja auch ein bisschen eine Behinderung. Sie tragen nämlich eine Brille und
Genau.
ich auch. Wir sind sehbehindert,
Ja.
ja. Und deshalb haben wir eine Sehhilfe auf der Nase. Und da kann man schon sehen, das ist eigentlich ein weites Feld, breit gestreut. Und man muss manchmal gar nicht, oder es geht eigentlich gar nicht darum zu gucken, ja, wo ist sie denn jetzt, die Behinderung? Es gibt halt Einschränkungen, die treten zutage oder manchmal auch nicht, aber unabhängig davon. Will man in einer Weise gekleidet sein, auftreten, wo man sagen kann, so, das bin jetzt ich und das passt zu mir. Natürlich auch abhängig von den materiellen Möglichkeiten. Frau Kommer, ich suche immer noch nach so einer, für mich jetzt auch für unsere Hörer und Hörer, eine Definition. Könnte man sagen, oder wäre Inklusion trifft Mode, jetzt in Anführungszeichen gesprochen, Inklusion trifft Mode, eine passende, ihren Intentionen entsprechende Überschrift für ihre Aktivitäten.
Also es stand sogar ziemlich lange genau so auf meiner Webseite. Deswegen, also ich habe es dann zwischendrin wieder runtergenommen, weil ich mir dann so dachte, okay, passt es wirklich oder nicht? Oder weil ich mir auch immer die Frage stelle, dadurch, dass ich mich ja auch als sozialpolitische Designerin definiere, wird Mode mit Politik versetzt oder kann Mode Politik erschaffen? Genauso andersrum, ist Inklusion immer nur ein Teil der Mode oder kann Inklusion oder Mode auch Inklusion erschaffen? Also es ist auch diese
Die
Henne-Legg-Ei-Prinzip,
Wechselwirkung.
genau. Und es ist einfach immer schwierig, wenn man sich selber ja vielleicht auch stark reflektiert, auch immer wieder Änderungen wahrnimmt, weil wir sind ja kein stringenter Mensch. Also da hatten wir ja vorhin schon
So
bei der
ist das.
Einleitung, Stringenz macht einen ja auch irgendwie träge, langweilig und irgendwie auch unzufrieden. Deswegen variiert das immer ziemlich viel. Aber ich mag diesen Header Inklusion trifft Mode sehr gut, weil es hier nicht wieder darum geht, wer ist zuerst, sondern es ist eine Gemeinschaft und darum geht's.
Ja, danke schön. Aber ich denke, was man auf jeden Fall auch sagen kann, so habe ich es rausgehört, Ihre bisherigen Antworten, Hinweise, Statements, wenn ich die richtig verstanden habe, dann nutzen Sie Mode schon auch als Medium, beziehungsweise die Anziehungskraft von Mode, um aufzuklären. Nicht nur über Behinderung, Umgang mit Behinderung, sondern insgesamt, in welcher Gesellschaft bewegen wir uns, welchen Stellenwert haben wir. Gerade halt auch Menschen mit Behinderung wird man dem da gerecht. Das, was man auch Teilhabe und Teilgabe nennt. Also als Mode als Medium, würden Sie schon auch mittragen, so als Einschätzung. Ja, wenn mich jemand fragt, ja, jetzt sag mal, die ist ja unheimlich breit aufgestellt. Was sind die Kernideen der Frau Comment? Wäre das dann die richtige Einschätzung, wenn ich das so weitergebe?
Ja,
Helfen Sie mir da an der Stelle?
also ich glaube, helfen muss ich gar nicht. Sie haben es schon ziemlich gut ausgedrückt. Das ist halt, mit dem Thema Inklusion, das war gar nicht das Ziel, mich darauf zu fokussieren. Ich habe halt für immer, also schon immer gesagt, Mode ist mehr als schön, Mode kann kommunizieren, Mode kann aufklären. Und ich hatte da in der Hochschulphase auch immer das Augenmerk darauf, Konzepte zu entwickeln, die einfach mehr sind, also die dann nicht einfach nur das Gefühl von Sport oder einer Ästhetik rüberbringen, sondern es ist so, wenn man Mode designt, dann arbeitet man zuerst ein Moodboard ab, das heißt, man sammelt Bilder, man sammelt Farben, man sammelt Materialien, die eine Stimmung rausbringen und
Doch
über
mal, wie ist dieser Fachbegriff?
Moodboard, also
Moodboard.
Gefühlsboard,
Okay, ja.
genau. Und da war es halt immer so, dass dann bei mir, da ging mal das Thema Skandinavien war einmal und dann alle haben angefangen, oh, dann also vielleicht das Kindliche Richtung Pippi Langstrumpf zum Beispiel reinzugehen oder auch dann irgendwie so dieses Freie, oder dieses Purismus. Also die sind gleich auf die Ästhetik eingegangen und ich habe halt angefangen, das Sozialsystem von Schweden rauszukristallisieren, um auch zu sagen, warum ist das ein Vorbild? Und plötzlich war mein Moodboard bestand aus Gesetzestexten. Also total Banane eigentlich. Und daraus plötzlich was zu kreieren, war halt super spannend, weil man einen anderen Ausgangspunkt hat. Und genau, das war in dem Moment dann.
Da haben Sie sicher auch, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber da haben Sie sicherlich auch im Kreis Ihrer Kommilitonen, Kommilitonen und darüber hinaus für Irritationen gesorgt, ne? Oder?
Ja. Definitiv. Ich glaube, meine Professorin war auch nicht so angetan. Die hat mir danach dann empfohlen, eher Theaterwissenschaften zu studieren, als Mode weiterzumachen. Und dann habe ich gesagt, nee, will ich nicht. Und habe damit weitergearbeitet. Bin auch ja natürlich ständig wieder gestolpert, gefallen. Aber ich wollte mir das einfach nicht wegnehmen lassen. Und weil ich einfach dieser festen Überzeugung bin, dass Mode aufklären kann. Mode kann Prävention betreiben. Und bei meinem Bachelor, das war natürlich auch ein sehr, ja, würde ich mal sagen, kritisches Thema, das ich da beleuchtet habe. Und da ging es nämlich zum Beispiel um das Thema sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche, aber ohne Vorwürfe, sondern immer neutral. Und das Ziel war, das Ziel war, mit dieser Kollektion Lösungswege aufzuzeigen durch das Design. Das ist
eine Herausforderung.
Ja, das war, aber ich liebe dieses Thema. Ich habe immer gedacht, dass ich damit weitermachen werde. Habe ich dann aber nicht, deswegen habe ich meine neue Leidenschaft gefunden, nämlich Inklusion. Ja. Aber als ich diese Kollektion präsentiert habe vor der Schule, beziehungsweise in der Werkschau, da kamen dann Schulklassen auch vorbei und sind mit einem Professor durch die Hochschule gelaufen und sind bei mir im Zimmer gelandet. Und dann sagt der Professor, ah, ist aber eine sehr klerikale Kollektion. Und dann, eine
klerikale Kollektion. Ja.
Und dann bin ich halt aufgesprungen und habe halt gesagt, habe erzählt, worum es geht, dass es um Neutralität geht, aber auch zu verstehen, dass der Glaube einem auch eine Hoffnung schenkt, aber auch irgendwie eine Wertschätzung gibt, aber auch ein Gefühl der Gemeinschaft ist, aber auch dann das Thema Transparenz, wie ist die Hierarchie, auch das zu verstehen und dann zum Beispiel auch mit verschiedenen Faltenlegungen. Also ich habe da wirklich jede verschiedene Elemente, die in dem Produkt oder in den Designs drin waren, hatten Bedeutung und plötzlich sind die Augen sind größer geworden. Mhm. Diese jungen Menschen, circa 14, 15, haben ihre Handys weggesteckt, auf die sie die ganze Zeit eigentlich geschaut und getippt haben. Mhm. Und ich habe plötzlich gemerkt, dass es greift. Und das genau bei den Menschen, die wichtig sind für unsere Zukunft. Und die vielleicht auch mit bestimmten Themen wenig Berührung haben, weil es natürlich negativ behaftet ist. Und die haben dann plötzlich Fragen gestellt, wollten die Produkte mal anziehen, weil ich halt auch gesagt habe, es ist auch bewusst sehr mit hohen Kragen zum Beispiel gewählt, damit auch die Person, die drin steckt, ein Beklemmungsgefühl hat. Ja. Oder wie kommt die Farbe Rot mit rein, die dann auch wieder für Ministranten steht, etc. Rot ist der Liebe. Also sind so viele Dinge, Parallelen, die da drin sind. Und plötzlich habe ich junge Menschen catchen können. Mhm. Und das war für mich der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe es bewiesen. Mhm. Mode ist ein Kommunikationsmittel, kann Prävention und Aufklärung betreiben.
Hat sie bestätigt.
Ja.
Wobei ich kann mir gut vorstellen, wenn sie so damals oder in dieser Gruppe so ambitioniert aufgetreten sind, ja, so authentisch, natürlich berührt das. Und da kann man eigentlich nicht nur zuhören, da geht schon das Schwungrad im Hinterkopf zumindest bei mir an. Doch sehr, 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 sehr beeindruckend. Ich würde an der Stelle aber doch auch nochmal fragen wollen, wir haben einige Hinweise schon von Ihnen gekriegt, von der Oma bis zu anderen Gedanken. Trotzdem nochmal, Ihr Engagement, Ihr Herzblut für Inklusion, woher kommt das? Wo ist das Intrinsische, also von innen kommende, was treibt Sie da an? Lässt sich das in wenigen Worten oder können Sie das in wenigen Worten andeuten, beschreiben?
Okay, wenige Worte und ich, das ist immer so eine Herausforderung.
Ah, ich achte ein bisschen drauf, ja.
Also das Thema Migrationsgeschichte war für mich schon immer relevant. Ich habe, ich würde echt sagen, 90% meines Freundeskreises hat Migrations- oder Fluchtgeschichte. Mhm. Und dadurch war für mich Chancengleichheit schon immer relevant. Mhm. Und so wurde ich auch erzogen, dass ich ein Mensch bin, der sehr gerne hilft. Und als ich dann einen Zeitungsartikel gelesen habe über das Thema Behinderung und selber gemerkt habe, dass das ein Bereich ist, mit dem ich mich noch nie oder kaum befasst habe und ziemlich wenig weiß, hat mich das auch neugierig gemacht, auch ein bisschen gefuchst, dass ich als sozialer Mensch einen Bereich gefunden habe, den ich ignoriere. Und das wollte ich nicht auf mir sitzen lassen, habe, wie gesagt, die Vereine kontaktiert und habe mich dann auch einfach in diese Menschen verliebt und habe einfach gesehen, dass da eine riesige Relevanz ist, dass Inklusion und Teilhabe ein Menschenrecht ist, das leider vielen Menschen nicht gegeben wird. Mhm. Und ich das ehrlich gesagt in Deutschland, in einem Land, das viel mehr Möglichkeiten hätte, um den Bereich auszubauen, eigentlich, also finde ich nicht tragbar und möchte ich ändern. Also deswegen ist so Neugierde, aber auch das Menschenrecht und die Menschen um mich rum, die Freunde, die ich gewonnen habe, die darunter leiden, das ist mein Treiber. Ja.
Also da auch nochmal stark die politische Dimension rauszuhören. Ich höre auch raus, immer wieder bei Ihnen, wenn ich das so sagen darf, der ganzheitliche Ansatz, aber auch so diesen empathische Moment, das auch zu leben, sich selbst da aufgefordert zu sehen, eine Rolle dabei zu spielen. Wenn ich schon erfasst habe, da gibt es Benachteiligung oder da stimmt was nicht, dann aber nicht nur bei der Erkenntnis stecken bleiben, sondern auch ein bisschen was für tun oder vielleicht sogar viel dafür zu tun. Und bei Ihnen ist das dann auch richtig ins Berufliche hineingeraten und man hört ja auch raus, nach wie vor mit viel Herzblut, aber auch mit fachlichem Engagement. Ja? Das ist immer wieder rauszuhören, sage ich jetzt mal. Aber ich merke gerade, da habe ich mich wiederholt. Ich würde gerne einen ganz kleinen Schritt zurückgehen, so zu den Anfängen der Fragen, Label, Kollektion. Da nochmal kurz darauf zurückkommen, wie gesagt, bei der Entwicklung und Produktion Ihrer Produkte, Modeartikel. Arbeiten Sie auch sicher mit anderen Unternehmen zusammen? Klar, brauchen Sie, ist notwendig. Spielt da deren, also mit Unternehmen, mit denen Sie kooperieren im Entwicklungs- und im Gestaltungs- und dann auch im Realisierungsprozess, spielen deren Positionen oder Positionierung und deren Verständnis, Umgang mit Menschen mit Behinderung eine Rolle für Sie? Achten Sie da auch drauf?
Definitiv. Also ich möchte mich mit Menschen umgeben, die das ähnliche Ziel verfolgen oder die zumindest offen dafür sind, neue Ziele zu stecken. Mhm. Und ich würde auch immer sagen, dass ein Kernwert von mir Offenheit und Transparenz ist. Deswegen ist das auch eine Sache, die ich von meinen Kooperationspartnern immer fordere. Mhm. Einfach auch aus dem Hintergrund, ich habe mich damals in der Recherche auch dafür entschieden, eine andere Produktionsstätte zu wählen. Mhm. Im Modebereich ist es so, ich kann natürlich ins europäische Ausland gehen, aber auch ins asiatische Ausland und könnte zum Beispiel aber auch in anderen Ländern produzieren, die vielleicht das Thema Arbeitsrecht noch nicht ganz so fördern, wie wir hier in Deutschland fördern zum Beispiel. Deswegen habe ich mich da strikt dagegen entschieden, weil das würde meiner Philosophie nicht gleichkommen. Und habe eine Produktionsstätte bzw. eine Inklusionswerkstatt in Weinheim gefunden, die Rollstuhlfahrerhosen entwickelt hat.
Das ist die, wie heißt die nochmal?
Blauherz in Weinheim.
Genau, Blauherz. Genau. Ja, fiel mir jetzt gerade nicht ein. Ja. Aber ist da nicht ganz unbekannt, wer sich ein bisschen umguckt. Ne?
Genau.
Und, ja. Und das klappt? Sie machen gute Erfahrungen?
Ja, es war anfangs ein bisschen holprig, weil man aus der Hochschule rauskommt und man ist bestimmte Prozesse gewöhnt. Mhm. Man weiß, okay, die Entwicklung von einem Produkt dauert 3 Monate, dann ist das Musterstück fertig, dann geht es in die Produktion, gut ist. Das funktioniert in der Inklusionswerkstatt natürlich nicht. Das heißt,
mehr Zeit, ne?
Genau.
Mehr Geduld.
Ja, und das hat auch dazu geführt, dass zum Beispiel mein Designprozess inklusiver wurde. Das bedeutet, dass ich auch bei der Verarbeitung, hätte ich natürlich sehr gerne mehr auf Haute-Couture-Verarbeitung geachtet, dass es wirklich ein hochwertiges Produkt wird. Also ich meine, das ist auch jetzt noch hochwertig, aber natürlich nicht ganz so detailversessen wie in der Haute-Couture, um wirklich alle Näherinnen, die dort vor Ort sind, teilhaben lassen zu können. Weil es wäre meiner Meinung nach nicht gerecht gewesen, wenn ich so ein hochentwickeltes Produkt gemacht hätte, bei dem nur 2 Menschen teilhaben können, die dann vielleicht auch sogar keine Behinderung haben.
Also keine exklusive Insel,
genau,
nur um diesem Produkt gerecht
zu
werden.
Genau, und deswegen wurden dann zum Beispiel auch Rundungen abgeflacht, damit es nicht zu rund ist, weil es dann schwierig wird in der Verarbeitung etc. Und solche Themen haben dann halt einfach stattgefunden und ich habe dadurch selber nur lernen können und auch gemerkt, keep it simple, warum muss ich das Rad immer auch neu erfinden? Auch, also so Sachen, plötzlich lernt man neue Blickwinkel kennen und das hat mich als Mensch, aber auch als Unternehmerin geprägt.
Ja. Frau Comment, ich würde gerne noch ein paar Fragen stellen, aber ich gucke auch ein bisschen auf die Zeit. Vielleicht können wir beide miteinander darauf achten, dass wir so noch ein bisschen, ich nicht so lange frage und Sie noch eine Spur gezielter antworten, damit wir doch noch ein paar gute Überlegungen in unseren Podcast-Gespräch mit reinpacken. Was Sie gerade angesprochen haben, bringt mich auf die Frage nach der Diversity ist für Sie auch ein wichtiges Thema. Legen Sie im Unternehmen selbst, in der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterstand widerspiegeln, wie breit gefächert und wie bunt die potenzielle Kundschaft ist. Legen Sie in Ihrem Team selbst Wert auf Diversität? Ist das ein Thema?
Ja, definitiv. Also, und da geht es wirklich um alle Diversitätsmerkmale. Das heißt, es geht auch ums Herkunftsland, es geht ums Alter, es geht auch darum, welche sexuellen bzw. Vorlieben man hat, also ob man aus der LGBTQ-Plus-Szene kommt oder nicht. Und darum geht's. Und
da achten sie drauf.
Ja.
Ja. Ohne das, ja, ein wichtiger Punkt und das muss stimmen sein.
Ja, und ohne das geht's gar nicht. Also deswegen auch das Thema Gendern ist super wichtig, die richtige inklusive Wortwahl ist wichtig, um auch wirklich ein komplettes, rundes Konzept zu haben.
Damit rennen sie bei mir auch in die Türe rein. Nee, finde ich ganz wichtig, dass man in der Kommunikation, in den Begriffen, in der Auswahl, die ja keine Exklusion sein will, sondern überlegt, was ist eigentlich geeignet und passend und was wird gerecht, dass man da achtsam ein bisschen Wert drauf legt. Ja? Dass man auch, ist jetzt für uns immer mehr in unserer Szene, schon auch wichtig, wenn von Behinderten als solchen gesprochen wird, ist oft gar nicht böse gemeint, aber klar, bei mir kommt sofort der Gedanke, Mensch, gewöhnen Sie mal bitte an, von Menschen mit Behinderung zu sprechen, nicht reduzieren aufs Merkmal. Mm. Aber ist nochmal ein anderes, weites Feld.
Das stimmt.
Was mich auch sehr interessiert, Frau Gaumont, Sie beraten auch in Sachen Inklusion, sind Inklusionstrainerin, vielleicht in kurzen Hinweisen, wen beraten und trainieren Sie denn da in Sachen Inklusion?
Also das ist tatsächlich ein reines B2B-Business. Das bedeutet, ich gehe in Unternehmen, weil es auch durch die Inklusionswerkstatt für mich wichtig ist, immer rauszustellen, dass diese Personen auf dem ersten Arbeitsmarkt sind. Das heißt, sie sind versicherungspflichtig angestellt, bekommen einen fairen Lohn. Klar, Behindertenwerkstätte haben große Vorteile, aber meiner Meinung nach ist auch das Thema Lohn eine Wertschätzung und die ist diskutierungswürdig, machen wir heute nicht.
Mindestens, ja.
deswegen ist es für mich wichtig, auch Unternehmen darauf vorzubereiten. Wir haben ja diese Pflicht, ab 20 Mitarbeitern Personen mit Behinderung oder Schwerbehinderung einzustellen.
Oder eine Ausgleichsabgabe zu zahlen, ja. Manche kaufen sich frei, ne? Aber das ist nicht ihr Thema, ne?
Ja. Auf LinkedIn dann schon, weil ich mich halt auch frage, warum zahlst du irgendwie, anstatt das Geld sinnvoll zu investieren und Potenziale in dein Team reinzuholen? Und darum geht es. Es geht darum, einerseits Berührungsängste abzubauen von Unternehmen, die damit noch keine Berührung haben oder die Teams noch nicht verstehen, wie wertvoll das ist, dieser neue Blickwinkel. Weil das ist eine Mitarbeiterbindung plötzlich eine ganz andere, wenn man inklusiv agiert. Also es geht weiter bis hin, dass neue Produkte geschaffen werden. Es ist plötzlich ein kompletter Wettbewerbsvorteil. Also es ist unglaublich, was da für Dimensionen entstehen. Das durfte ich an meinem eigenen Leib erfahren. Und dann gibt es natürlich auch Firmen, die diese Zahl zwar erfüllen, aber die Leute halt dann irgendwie in die Poststelle abschieben oder so und gar nicht sehen, dass da viel mehr dahinter steckt.
Gar nicht unbedingt in der eigentlichen Wertschöpfungskette, um mal einen Begriff zu verwenden, mit drin sind. Aber das wäre es doch gerade, dass die Ideen und Potenziale, die da bestehen, dass man die berücksichtigt, vielleicht auch fördert und dann staunt, was da kommen kann.
Genau.
Dankeschön. Kann man in diesem Zusammenhang, da will ich unbedingt noch gern ein paar Gedanken von Ihnen hören. Sie haben an einer Stelle gesagt, Inklusion ist ein Garant für Erfolg.
Mhm.
Ein Statement von Ihnen. Das hört sich, mir gefällt das, es hört sich aber auch forsch und unheimlich positiv optimistisch an. Mutige Aussage. Können Sie in wenigen Takten sagen, was Sie damit genau meinen?
Ja. Also forsch trifft es gut, das ist auch, glaube ich, mein zweiter Vorname. also ich gehe wirklich auch mit dieser Einschätzung da rein, auch ich merke es ja selber an mir, dass das ein soziales Engagement ist, das ich tue, aber viel mehr ist. Also ich möchte auch nicht, dass Inklusion als soziales Engagement gesehen wird. Das ist aktuell noch so der Stand der Dinge für viele Menschen oder Unternehmen. Und ich möchte wirklich, dass sie das verstehen, dass es wirtschaftliche Erfolge bringt, wenn ich inklusiv agiere. Das habe ich ja gerade schon angesprochen. Mitarbeiterbindung, Produktivität wird erhöht, Innovationsgarant ist das plötzlich. Ich sehe es ja an mir. Ich habe plötzlich Produkte entwickelt, die es so auf dem Markt nicht gibt. Hätte ich mich nie mit Inklusion beschäftigt, wären diese Produkte nicht entstanden. Dann geht das halt weiter, dass plötzlich die betriebliche Gesundheitsförderung wird unterstützt. Dann auch, wir haben einen demografischen Wandel, wir haben Fachkräftemangel. Also es sind so viele Dinge, die da draußen passieren. Die Leute müssen das verstehen. Und
deswegen wird sehr viele Themenstränge, ne?
Genau, und deswegen bin ich da auch einfach so direkt, weil es einfach der Wahrheit entspricht, dass Inklusion ein Erfolgsgarant ist.
Ja, toll, wenn wir an der Stelle weiter auch über den Podcast hinaus im Gespräch bleiben könnten. Ich höre da Anregungen heraus. Projektgruppe andernorts geht ja auch immer darum, neben Wohnraum und anderen Teilhabeformen auch Teilgabemöglichkeiten zu schaffen für Menschen mit Behinderung in Arbeitsprozessen, möglichst sogar in kreativen Prozessen, möglichst sogar auch in Verbindung mit Kunst, mit Gestalten. Mhm. Ja, wir hatten vor einiger Zeit die Adelaide Arndt, die wunderbare Schauspielerin, die sich jetzt in diese Richtung ganz stark engagiert und auch Zusammenhänge angesprochen hat, wie Sie es jetzt angedeutet haben. Also da, ich finde, es ist ein Thema. Da wäre schon, wenn wir da irgendwie dranbleiben könnten.
Ja, gerne.
Jetzt mache ich einen Schwenk. Ich habe noch zwei Fragen.
Ja.
Schaffen wir die noch miteinander?
Kriegen wir hin.
Unbedingt. Gut. Nämlich, ich weiß gar nicht, ob Sie da überhaupt drauf antworten mögen. Hm. Wann kommt, liebe Frau Comment, wenn ich fragen darf, Ihre neue Kollektion auf den Markt? Oder wie sind überhaupt da die Gestehungsprozesse? Habe ich gar nicht so viel Ahnung. Hm. Und dann vielleicht mit welchen Themenschwerpunkten? Wie sieht das aus?
Also tatsächlich ist die Entwicklung von inklusiven Designs zeitintensiver. Weil natürlich, es gibt keine Vorbilder, wo ich dann sagen kann, ich adaptiere das oder das, sondern
alles
ich
habe wirklich Pilotprojekte.
Genau. Und ich muss halt wirklich alles testen lassen. Deswegen, ich habe gemerkt, dass für Männer in dem Bereich sehr wenig besteht. Deswegen ist hier wird der Fokus so ein bisschen von der Damenwelt auch zu mehr auf das Thema Herrenwelt. Fokus.
Interessant.
Ja. Und die Nachfrage ist tatsächlich auch durch meine Arbeit für das Thema Arbeitsmarkt. Die Nachfrage ist nach Business-Outfits tatsächlich. Mhm. Wie sind Bläser geschnitten? Weil es gibt eine Marke oder zwei Marken, die Bläser auf den Markt bringt für Menschen im Rollstuhl, aber das ist nicht ästhetisch, das ist nicht modern, gar nicht. Mhm. Und es gibt genug junge Menschen, die das betrifft. Mhm. Und deswegen, es wird in die Richtung gehen und wann genau, also Ziel ist natürlich März 2024. Also
früher.
Genau. Mhm. Hoffentlich klappt's, aber ganz ehrlich, ein Designprozess und ein Entstehungsprozess, der kommt, wie er kommt.
Das finde ich eine klasse Idee, weil es führt auch über dieses nicht selten beobachtbare Bild vom Menschen mit Behinderung, der natürlich auch irgendwie optisch so daherkommt. Dabei gibt es Menschen mit Behinderung, die sind im Business, im Geschehen, in Prozessen. Ja. Ja, und ein flottes Sakko, in Businessluft und das auch zum Ausdruck bringen, gibt so gut wie keine Angebote. Auch wenn man mal, es gibt ja ein paar, wissen wir, bekannte Anbieter von Impedo bis welche im Kraichgau, weiter oben, Nomen ist oben an der Stelle, finde ich klasse. Ja. Frau Comment, jetzt kommt meine Anführungszeichen berühmte Schlussfrage. Ja, okay. Dann galoppiere ich manchmal ein bisschen in eine andere Richtung. Mhm. Aber okay. Ich darf fragen?
Natürlich.
Ja, gut. Frau Comment, Sie haben die Wahl, eine echte Wahl. Ich bin jetzt einfach ein, was weiß ich, ein Zauberer. Sie kriegen drei Angebote. Chefdesigner bei Jill Sander, die er jetzt für Uniqlo entwickelt. Ministerin für Kultur, für Kulturelles. Oder Inklusionsbeauftragte für die Bundesrepublik Deutschland.
Definitiv das Letzte. Also der Herr
tatsächlich?
Ja.
Ich bin überrascht.
Also der Herr Dusel ist wirklich ein toller Mensch.
Ja.
Also ich habe ihn leider noch nicht persönlich
kennengelernt. Müssen wir dazu sagen, er ist der Behindertenbeauftragte.
Genau, aber mir fehlt der frische Wind in unserer Politik. Ich habe es auch gestern gemerkt, in einem Gespräch wieder, mir fehlen die jungen Menschen. Und ich empfinde mich noch als jung mit 28, deswegen, das wäre schon cool.
Ich bin ein bisschen, danke für die Antwort, bin überrascht. Ich bin ein bisschen älter, Wind, frischer Wind. Darf ich trotzdem auch ein bisschen mitpusten?
Ja, natürlich.
Ja, okay.
Ausnahmsweise.
Vielen Dank. Ja. Ja, ich hätte jetzt so gedacht, es muss doch noch ein Gedanke sein, dass Sie sagen, Chefdesignerin bei Jill Sander in Kombination mit Inklusionsbeauftragter oder irgend sowas. Aber Sie haben sich, so habe ich jetzt wahrgenommen, auch im Gespräch. Sie analysieren, Sie überlegen, Sie suchen das breite Spektrum, die Themenverknüpfungen, aber konzentrieren sich dann auch aufs Wesentliche, so eine innere Prioritätensetzung, die man bei Ihnen beobachten kann und vielleicht auch deshalb klar die Inklusionsbeauftragte der BRD.
Ja, und ich muss gestehen, es wäre natürlich verlockend mit Jill Sander und Uniqlo oder was auch immer, aber ich will das gar nicht. Ich habe das Label, das ich haben will und das werde ich nie im Leben aufgeben. Ja. Deswegen, ich würde Beauftragte werden plus das Label. Das würde nie untergehen.
Es ist mir nach der ersten Viertelstunde gleich schon klar geworden, aber so selbstreich wollte ich nicht sein, das zu streichen, weil ich mich darauf gefreut habe, wie Sie darauf reagieren. Okay, Mensch, ja, vielen Dank, liebe Frau Comment. Wir haben ein Gespräch mit einem ziemlichen Themenspektrum, mit einem bunten Strauß geführt. Ich habe ganz viele tolle, anregende Antworten gekriegt, die auch weiterwirken. An der anderen Stelle könnte ich mir auch vorstellen, wenn das irgendwie mal möglich wird, dass man da weiter im Gespräch bleibt. Für heute sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch, Ihre tollen Antworten. wir jetzt von der Projektgruppe wünschen Ihnen weiterhin ganz, ganz viel Erfolg auf diesem Weg. Wir werden Sie begleiten, gucken und dort, wo es möglich ist, auch versuchen, ganz nah dran zu sein. Ganz, ganz lieben Dank, dass Sie gekommen sind.
Ja, das gebe ich nur zurück. Vielen Dank für die Einladung.
Besten Dank. Tschüss.